Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt, Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch vom 7. Mai 2015. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Funkwerk. Für das heutige Thema habe ich mir Gäste eingeladen und deshalb die Sendung vorproduziert, also bitte nicht während der Sendung anrufen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität – das sind die fünf Grundpfeiler der Freimaurerei. Freiheit soll verwirklicht werden durch die Freiheit von Unterdrückung und Ausbeutung als Grundvoraussetzung der Freiheit des Geistes und der individuellen Verwirklichung. Gleichheit bedeutet Gleichheit der Menschen ohne Klassenunterschiede und Gleichheit vor dem Gesetz. Brüderlichkeit wird verwirklicht durch Sicherheit, Vertrauen, Fürsorge, Mitverantwortung und der Verständigung mit und untereinander. Toleranz wird gelebt durch aktives Zuhören und Verständnis anderer Meinungen. Humanität umfasst die Summe aller vorherigen vier Grundsäulen und wird durch den Tempel der Humanität symbolisiert, an dem die Freimaurer arbeiten. Das Ziel der Freimaurerei liegt darin, diese Grundsätze im Alltag zu leben, um so das menschlich Gute in der Welt zu fördern. Im freimaurerischen Sinn bedeutet Humanität die Lehre von der Würde des Menschen. In den Logen sehen Freimaurer daher bei ihrer Arbeit von allen gesellschaftlich bedingten Unterschieden ab. Der Mensch an sich steht selbst im Mittelpunkt. Wie die Freimaurer in Thüringen leben, wie sie arbeiten und wie ihre Organisation aufgebaut ist, das können Sie nach der nächsten Musik erfahren. Und wie gesagt, die Sendung habe ich vorproduziert.
Geheimbund, Männerloge oder Netzwerk zur Weltverschwörung, dessen Mitglieder weltweit auf 6 Millionen geschätzt werden? Die Freimaurer wurden über Jahrhunderte von absoluten Königen und Regimen sowie dogmatischen Kirchen verfolgt. Geheime Riten, verborgenes Wissen und scheinbar grenzenlose Macht schürten das Misstrauen der Herrschenden. Trotzdem gibt es die Freimaurer auch heute noch und ich freue mich, dass ich heute die Mitglieder der Freimaurerloge Alpha Ori Johannes Freimaurerloge Erfurt begrüßen kann. Herzlich willkommen, meine Herren.
Guten Abend.
Guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Ich hatte es gehofft, dass Sie kommen, aber ich war natürlich ein bisschen neugierig und ich muss auch sagen, ich habe mich also auch ganz lange vorbereitet auf diese Sendung. Vielleicht stellen Sie sich der Reihe nach einfach mal vor, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Also mein Name ist Thorsten Unbehauen. Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied in der Freimaurerloge Alpha Ori, wohne und lebe hier in Erfurt und bin auch in Zukunft sicherlich Freimaurermitglied.
Ja, guten Tag, mein Name ist Tobias Pfaff. Ich komme aus Arnstadt, also ich wohne in Arnstadt, bin momentan der Vorsitzende der Freimaurerloge. Das nennt sich dann vom Amt Meister vom Stuhl. Bin jetzt seit 6 Jahren Freimaurer und ja, hoffe, das auch noch eine Weile zu sein. Ich weiß es noch, dass ich noch eine Weile sein möchte.
Hallo, mein Name ist Dr. Jürgen Siefert. Ich komme aus Bad Langensalza. Bin ebenfalls 6 Jahre Mitglied in der Loge Alpha Ori in Erfurt. Begleite dort das Amt des Sekretärs. Wie das in jedem Verein so ist, dass die schriftlichen Dinge wie Einladungen, Protokolle, und dergleichen, also schriftlichen Dinge erledigt werden und festgehalten werden für unsere Nachfahren.
Dann wissen die Hörerinnen und Hörer gleich, wenn es um Freimaurer geht, geht es tatsächlich um Maurer und nicht um Maurerinnen. Das heißt, Freimaurer sind hauptsächlich eine Männervereinigung, Herr Unbauen.
Das ist richtig. Also von der Geschichte her ist es so, dass das ein reiner Männerbund war, der aber sich in den letzten Jahren im Zuge der Emanzipation auch für Frauen geöffnet hat. So, und die regulären Logen hier in Deutschland sind reine Männerlogen. Es gibt auch reine Frauenlogen, die durch die Großloge, das ist im Prinzip der übergeordnete Verband, in dem die einzelnen Freimaurerlogen organisiert sind, auch anerkennt.
Was haben denn die Freimaurer für einen historischen Hintergrund?
Der historische Hintergrund ist darin zu sehen, dass entwickelt haben sie sich aus den alten Dombauhütten. Die haben die großen Kathedralen gebaut. Das ist auch das, was man durchaus im allgemeinen Wissen noch wiederfindet, also was viele Leute auch noch nachvollziehen können. Die waren halt eine besondere Gemeinschaft. Die haben ihr Wissen weitergegeben von einem Handwerker, so würde man heute sagen, zum nächsten. Das war wichtiges Wissen, wertvolles Wissen. Und deswegen haben sie das auch für sich geschützt. Also es wurde nur innerhalb ganz enger Grenzen weitergegeben. Aus diesen Dombauhütten, als die Kathedralbauten stark zurückgingen, zum einen, weil sich die Kirche gespalten hat, es gab dann irgendwann mal eine Reformation, sind die Reinbautätigkeiten stark zurückgegangen. Und dann gab es einen fließenden Übergang, der sich über einen langen Zeitraum hingezogen hat, zu unserer, wie man heute sagen, spekulativen Mauerei. Und der Name Loge kommt von dem englischen Lodge, was nichts anderes heißt wie Bauhütte.
Herr Siefert, nun gibt es ja einige Traditionen, einige Grundsätze bei den Freimaurern, die eingehalten werden. Einige sind schon angeklungen. Was sind denn so wesentliche Grundsätze, die bei den Freimaurern einzuhalten
sind? Sie sind einzuhalten, aber nicht nur als Pflicht, sondern jeder Freimaurer, der bei uns ist, deswegen pflegen wir freiwillig, das ist ja wichtig, nicht unterwerfen uns nichts, sondern wir leben Menschlichkeit, Brüderlichkeit, die Toleranz, Friedensliebe, soziale Gerechtigkeit, das sind alles Dinge, die wir selber leben möchten und durch unser Vorbild, sagen wir mal so, in der Gesellschaft, im Tagtäglichen, wir sagen in der profanen Welt, darauf zu achten, dass diese Dinge eben ja, eingehalten werden, gelebt werden.
Also grundsätzlich heißt es in unseren alten Gesetzen, es ist ein freier Mann von gutem Ruf. Da legen wir auch sehr viel Wert drauf. Ne? Frei heißt halt nicht nur frei körperlich, sondern auch geistig. Das heißt, der Mann sollte kein Dogmen angehören oder Dogmen vertreten. Zum anderen muss er natürlich auch die Freiheit haben, dass er sich das wohl auch finanziell als auch von der Zeit her erlauben kann. Das heißt dann auch, dass wir die Leute auch zu den Veranstaltungen sehen möchten. Was den guten Ruf betrifft, das ist natürlich sehr weit dehnbar, aber wir distanzieren uns auch von Leuten, die dann gewissen Extremen, ob das in die eine oder andere Richtung ist, angehören, distanzieren. Ne? Und zum anderen gehen wir natürlich auch davon aus, dass die Leute dort auch einen vernünftigen Leumund haben, und den wir heute halt hier in der Gesellschaft auch erwarten.
Das ist also ein hoher Anspruch, den Sie da an die einzelnen Mitglieder stellen. Ich habe auf der Internetseite gelesen, also so eine ganz klare Abgrenzung, dass Sie sagen, wir sind keine Selbsthilfegruppe und wir sind auch kein Verein, der irgendwelche Leute fördert oder wirtschaftlich voranbringt. Habe ich das so richtig gesagt?
Ja, das haben Sie richtig gesagt und richtig gelesen.
Und das heißt also, Sie beschäftigen sich nur mit den Menschen, was heißt nur, Sie beschäftigen sich mit den Menschen, die bei Ihnen Mitglied sind und fördern Ihre Weiterentwicklung und den gegenseitigen Gedankenaustausch.
Da ist der wichtige Punkt an der Stelle, nicht wir fördern den anderen, sondern eigentlich fördert jeder sich selbst. Das klingt im ersten Moment egoistisch. Also es ist nicht so, dass wir uns nicht miteinander unterhalten, sondern der Punkt oder das springende Komma oder was auch immer dabei ist, jeder ist für sich verantwortlich dahingehend, dass auch keiner über den anderen urteilen kann, ob das, was er jetzt macht, nun grundsätzlich richtig oder falsch ist. Was nicht heißt, dass es keinen Austausch gibt.
Dann kommt diese Frage der Verschwiegenheit. Vielleicht sagen Sie dazu nochmal was, die ja für Sie ganz wichtig ist oder für die Freimaurer ganz wichtig ist. Wie wird das heute gehandhabt?
Die Verschwiegenheit, die gehört seit Jahrhunderten dazu. Die ist aber auch für unsere Arbeit ganz einfach zwingend notwendig. Denn gerade in den internen Veranstaltungen erwarten wir natürlich auch von den Leuten, dass man offen und freimütig zu bestimmten Problemen dort eine Diskussion führt. Und wir sind eigentlich eine Gemeinschaft von Männern, die sich wahrscheinlich sonst so in der Form nie getroffen hätte. Das ist halt anders, als wenn ich jetzt in einem Sportverein oder im Kleintierzüchterverein bin, wo die Leute an sich dasselbe Interesse haben. Wir sind in der Richtung eben ein Verein, wo ein Zahnarzt irgendwo neben einem Versicherungsvertreter sitzt, wo ein Lehrer am Tisch sitzt, wo Rentiers dabei sind. Und wir pflegen eine sehr, sehr intensive und auch eine sehr offene Diskussion. Wir erwarten auch, dass die Mitglieder sich dann an der Diskussion beteiligen und wollen natürlich auch vermeiden, mit diesem Geheimnis, dass bestimmte Dinge nach außen getragen werden. Denn es ist nichts schlimmer, als wenn jemand in so einer Diskussionsrunde mal seinen Standpunkt äußert und dann am nächsten Tag, wenn er über den Domplatz geht, dann hört, wisst ihr, was der gestern Abend da kundgetan hat. Und das wollen wir einfach vermeiden und wollen dort auch eine intime Atmosphäre schaffen, wo man sich dann auch mal zu Problemen, die man persönlich hat, ganz offen äußern kann.
Also dann gibt es ja aber da ein paar Einschränkungen bei der Diskussion. Politische und religiöse Themen werden nicht behandelt.
Mit Absicht nicht, weil jeder kann seinen Standpunkt haben, seine politische Parteizugehörigkeit, Atheist sein, Moslem sein. Wir haben da kein Mitglied, aber das wäre überhaupt kein Problem. Also jegliche Weltanschauung ist da möglich, außer Extremismus, den wir ablehnen und nicht dulden wollen, solche Ansichten. Wir öffnen unsere Loge für derartige Männer, geeignete Männer, wollen aber eine politische Diskussion aus der Loge herauslassen, weil es bringt nichts, es zerstreitet, es konfrontiert gegenseitig Standpunkte und so weiter. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Arbeit an uns und gemeinsam an uns Brüdern, Bruderliebe leben. Darauf kommen wir sicherlich nochmal, was das bedeutet. Und ansonsten spielen solche Anschauungen keine Rolle.
Herr Pfaff, wie muss ich mir das vorstellen? Da sitzen zwei Dutzend Männer zusammen und reden am Abend nicht über Politik. Ich habe das mal probiert, für mich geht das nicht. Welche Rezepte verfolgen Sie da, dass man da sich nicht irgendwie doch verplappert oder in so ein Thema reinkommt? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Und man kann das vielleicht auch mit ein paar anderen Worten anders umschreiben, was Herr Siewert gerade versucht hat zu beschreiben. Also es sind eigentlich Streitgespräche über Parteipolitik außen vor, genauso wie Streitgespräche über Religionen. Man kommt automatisch, wenn ich mich mit mir beschäftige oder sich der Bruder mit sich beschäftigt und wir uns darüber austauschen, also mit dem Inneren, mit seinem Wesen, was er versucht zu verbessern oder zu bearbeiten, komme ich an religiöse Grenzen. Das muss nicht die Religion sein, die wir jetzt, die der eine oder andere in seiner Kirche findet oder in jener Glaubensgemeinschaft findet. Und ich komme automatisch, wenn ich mich mit der Beschäftigung meiner Verbesserung beschäftige, zu einem Punkt, wo ich sagen muss, und der Aufforderung, dies in die Gesellschaft zu tragen, als ich, als einzelner besserer Mensch, komme ich auch an politische Themen, aber eben nicht, die Partei ist besser, ich bin in der, du bist doof, weil du in jener bist. Um diese Punkte geht es eben nicht. Es geht natürlich auch nicht, und das muss man natürlich wieder sagen an der Stelle, um keinerlei Weltverschwörung, dass man irgendetwas fördert, um ein Ziel weltweit zu erreichen. Das ginge gar nicht.
Dazu kommen wir dann nochmal. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und danach müssen Sie natürlich unbedingt erklären, wo Sie Ihren Namen her haben. Alpha Ori, wo kommt das her?
Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte aus dem Jahr 1791 wird auch als die Freimaureroper bezeichnet. Mozart selbst war Mitglied in der Wiener Loge zur neu gekrönten Hoffnung.
Das Hörertelefon ist erreichbar unter 0361 737 8888.
Gast im Studio sind heute Vertreter der Johannes-Freimaurerloge Alpha Ori aus Erfurt. Und jetzt will ich wissen, woher kommt der Name Alpha Ori? Herr Pfaff.
Wo er als Vereinsname herkommt, könnte ihn sogar der Herr Unbehauen besser beschreiben als ich, weil der damals wohl schon dabei war, als der Name gefunden wurde. Der Name an sich deutet auf einen Stern hin, und zwar auf den Alpha-Stern des Sternbilds Orion. Manche sagen Beta Geuze dazu, es gibt auch andere Namen. Nun sind wir um Gottes Willen keine Anbeter von irgendwelchen Lichtern am Himmel, sondern Logen haben manchmal sehr seltsame Namen. Also die ersten Logen hießen meistens einfach in der Gaststätte, nach der Gaststätte, der Kneipe, in der sie gegründet wurden. Es gab also damals in London eine, die hieß zur Gans und zum Grillrost. Ich weiß nicht genau, festlegen, doch ich glaube, so ähnlich hieße. Dann gibt es welche zum Bären oder sowas, die sehr darauf hindeuten, dass sie irgendwann mal in einem Restaurant oder Gaststätte gegründet wurden. Dieser Stern, der den Namen unserer Loge darstellt, soll für die, die sich den Namen ausgesucht haben, eine möglichst prosperierende Loge, also eine förderliche, im Zuwachs große Loge darstellen. Denn dieser Stern hat eine Besonderheit, das ist nämlich ein Riesenstern. Man sieht es nicht am Himmel, der ist so groß wie jeder andere auch, aber ein unwahrscheinlich großer Stern. Ich weiß es, da ich nebenbei noch anderes Hobby habe als Freimaurerei, das ist die Astronomie. Und ja, so ist der Name unserer Loge entstanden und jetzt heißt man Alpha Uri.
Vielleicht noch ergänzend dazu, also es war ja damals in den 90er Jahren, also 1990 und die darauf folgenden Jahre, hat die Freimaurerloge der Stadt Mainz damals die Patenschaft über die Partnerstadt Erfurt übernommen und hat sich in den ersten Jahren dort auch sozial engagiert und hat natürlich mit diesem sozialen Engagement dann auch gesucht und geprüft, ob es nicht lohnenswert wäre, hier in Erfurt eine neue Freimaurerloge zu gründen. Und die maßgebenden Freimaurer damals haben ganz bewusst versucht, einen neuen Namen zu finden. Denn es existierten ja vor 1933 mehrere Logen in Erfurt. Und es war dann mit der Neugründung 1990 eigentlich das Ziel, sich von den alten Zöpfen zu trennen und alte Verbindungen zu kappen. Und man hat dann ganz bewusst auch diesen Namen gewählt, um damit zu dokumentieren, wir wollen nach vorn schauen, wir wollen was Neues aufbauen und wir sehen uns nicht irgendwo in der Pflicht einer alten Loge. Denn in den 90er Jahren war das auch stark verbreitet, gerade hier in den neuen Bundesländern, dass die Logen, die alten Logennamen wieder angenommen haben, teilweise auch mit dem Hintergrund altes Logeneigentum, was in der Nazizeit dort beschlagnahmt worden ist, wieder zu bekommen. Den Weg ist man in Erfurt ganz bewusst nicht gegangen und hat gesagt, also wir stellen keine Forderung, wir wollen uns auch nicht in der Tradition sehen der alten Logen, wir blicken nach vorn.
Dann bin ich bei dem Namen ein bisschen stutzig geworden. Sie nennen sich Alpha Uri Johannes Freimaurer Loge Erfurt. Religiöse Themen sind eigentlich außen vor. Sie verwenden aber im Namen den Namen des Jüngers Johannes oder des Apostels. Wie kommt das zustande?
Damit ist übrigens Johannes der Täufer gemeint, nicht der Johannes der Evangelist. Und der war oder ist noch Schutzpatron der Bauhütten gewesen. Und die Freimaurerlogen, also was wir heute als moderne oder spekulative Freimaurerei verstehen, haben diese Bezeichnung übernommen. Und es ist die erste Großloge in England, die aus vier Logen gerade mal bestand, die also 1717 sich zusammengetan haben, die haben ihre Gründungsversammlung am Johannistag gemacht, also am 24.06.
Siebert, wir haben jetzt so einiges gesagt zur Gründung der Loge. Zur Nazi-Zeit waren die Logen, die Freimaurer, verboten. Auch zu DDR-Zeiten waren sie nicht erlaubt oder wie war das in der DDR?
Also sie waren nicht bekannt, dass welche gegründet worden wären, auch nicht illegal im Untergrund. Wird so behauptet, es wäre nie ein Antrag gestellt worden, aber ich denke mal eher, es hat sich keiner getraut, sich so viel Freiheit zu nehmen, um ja in gewissermaßen in der Loge seine eigenen Dinge zu machen, ohne dass da jemand aufpasst. Also es gab in DDR-Zeiten keine Logen, wohl aber es sind keine Spuren gefunden, dass ein direktes Verbot bestand.
Wenn man das Verhältnis der Freimaurer zu den Religionen ein bisschen näher unter die Lupe nimmt, dann fällt auf, dass die katholische Kirche sich eindeutig gegen die Freimaurer stellt und eine Mitgliedschaft in der katholischen Kirche und bei den Freimaurern im Prinzip ausschließt. Das ist bei anderen Kirchen etwas lockerer oder ist der Eindruck falsch?
Der Eindruck ist nicht falsch, denn es existiert ja immer noch die Pulla katholischen Kirche gegen die Freimaurerei, die ist ja nie zurückgenommen worden. Allerdings sagen wir immer, die katholische Kirche hat vielleicht ein Problem mit uns, wir aber nicht mit der katholischen Kirche. Denn es ist auch die Freimaurerei verbreitet in streng katholischen Ländern, ob das jetzt Italien, Spanien oder Österreich ist. Auch dort gibt es Freimaurerlogen, die arbeiten natürlich deutlich gedeckter und zurückgezogen und nicht so in der Öffentlichkeit stehend, aber es existieren dort Freimaurerlogen. Während dann andere Religionen mit der Freimaurer überhaupt kein Problem haben. Es gibt sowohl in Israel als auch in den arabischen Staaten Freimaurerlogen. Die Freimaurerei ist auch sehr stark verbreitet in Lateinamerika und in Großbritannien, einschließlich der Kolonien und der zugehörigen Gebiete, ist sie von Natur aus sehr, sehr weit verbreitet, und in den USA ist es fast eine Massenbewegung.
Gäste im Studio sind heute Mitglieder der Freimaurerloge Alpha Ori hier aus Erfurt, und ich möchte nun wissen, meine Herren, wie sind die Freimaurer organisiert? Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt also verschiedene Funktionen, die sie haben, und es gibt auch Logen. Wie ist das zu verstehen? Wie kann man sich ein Organigramm der Freimaurer hier in Thüringen vorstellen? Herr Unbauen.
Grundsätzlich muss man ja erstmal unterscheiden, dass es verschiedene Arten der Freimaurerei gibt. Das obliegt einmal auch der Einstellung jedes Einzelnen persönlich. Denn wir haben eine Vereinigte Großloge von Deutschland. Das ist im Prinzip der Dachverband der einzelnen Großlogen. Davon gibt es 5 in Deutschland, die dann auch jeweils ihre eigenen Distrikte haben. Das sind mitunter die Distrikte in den Ländern. Es gibt aber auch länderübergreifende Distrikte, wie zum Beispiel in unserer Johannesloge. Wir nennen das inzwischen auch Alte Angenommene und Freie Maurer von Deutschland, AF und AM abgekürzt. Unser Distrikt ist der Distrikt Hessen-Thüringen. Wir haben bislang das nach wie vor so gehandhabt, dass wir mit den Brüdern in Hessen eine sehr enge Verbundenheit haben. In anderen Ländern ist es inzwischen etwas anders, denn es gab nach der Wende einen Distrikt, der hieß damals Bayern-Sachsen. Der ist inzwischen getrennt worden. Die sächsischen Freimaurer haben einen eigenen Distrikt. Aber wir stehen nach wie vor dazu, weil auch die Berührungen sehr eng sind und die Kontakte gerade Richtung Kassel, Bad Hersfeld oder Fulda nach wie vor auch sehr eng sind und gepflegt werden. Hier in Thüringen ist es natürlich auch so, dass es hier Logen gibt. Einmal solche, wie wir es halt sind, also AF- und AM-Logen. Die sind überwiegend in den größeren Städten, weil man ganz einfach sagen muss, zum einen ist die zentrale Lage etwas besser und es sind natürlich auch mehr Männer, die dort durch uns angesprochen werden sollen. Das heißt, Mühlhausen ist schon eine sehr stabile und erfolgreiche Loge. Es gibt in Weimar Logen, es gibt auch in Jena Logen, in Nordhausen, Eisenach, Rudelstadt gibt es auch Logen, die aber teilweise dann einer anderen Großloge angehören.
Herr Pfaff, alle anderen Vereine, Organisationen haben ja Probleme mit Nachwuchs, also junge Leute ranzukriegen. Wie ist das bei den Freimaurern?
Eigentlich kontinuierlich. Wir können in dem Sinn keinen Einbruch feststellen, wobei so ein Zuwachs bei uns, den darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie in einem anderen Verein, also dass wenn morgen 10 kommen, habe ich übermorgen 10 neue Mitglieder, sondern das zieht bei uns einen deutlich längeren Prozess nach sich oder schiebt ihn vor sich her. Also wir sind aber seit unserer Gründung 2009 war dann die Lichteinbringung, kontinuierlich größer geworden, im Jahr zwischen 3 und 5 neue Mitglieder.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Lichteinbringung, das ist ein wichtiges Ritual für Sie. Herr Sievert, vielleicht können Sie das mal erklären, was passiert da?
Bei der Lichteinbringung geht es darum, dass die Loge offiziell anerkannt patentiert wird von der Großloge und ihr eigenständiges Leben lebt, ihre eigenständige Arbeit macht. Ansonsten ist man ja, wenn man im Gründungsprozess ist, angehängt eine sogenannte Deputationsloge, die dann nicht Aufsicht, aber helfend die Entwicklung, die Struktur gestaltet, bis sich dann die einzelnen Beamten, nennen wir das, die organisatorische Arbeit leiten und durchführen, soweit sind, dass die Loge selbstständig mit Leben erfüllen.
Dann habe ich gelesen, es gibt die Möglichkeit, eine Loge zu gründen oder eine Loge zu stiften. Was ist der Unterschied?
Es heißt Stiftung, Stiftungsfest dann, wenn sich der Geburtstag, so könnte man es nennen, oder diese Lichteinbringung immer jährt. Das nennen wir Stiftungsfest. Aber eigentlich gründet sich eine Loge, was übrigens, oder wird gegründet, was übrigens auch eine wunderbare Parallelität zum zu einem Baubegriff hat, nämlich es wird ein symbolischer Grundstein, der wird nicht körperlich gelegt, aber es wird ein Fundament gebaut, auf der sich die Loge in den nächsten Jahren aufbaut. Mhm. Gründung ist vereinsrechtlich der richtige Begriff, Stiftung ist eher das Stiftungsfest, daher taucht dieser Begriff Stiftung hier und da mal auf.
Jede Loge braucht natürlich Mitglieder und das ist aber gar nicht so einfach, Mitglieder zu werden. Ich kann jetzt nicht zu Ihnen kommen, fülle einen Aufnahmeantrag aus und sage, morgen bin ich Freimaurer. Da gibt es also Vorschriften, da gibt es auch Rituale, die einzuhalten sind. Herr Unbauern, können Sie uns das kurz erklären, wie das ist mit der Aufnahme?
Vorschriften in dem Sinne gibt es ja keine. Also wir obliegen ganz normal, wie jeder eingetragene Verein auch, ein Vereinsgesetz. Das Vereinsgesetz kann auch jeder, der es möchte, im Amtsgericht einsehen. Das ist auch kein Geheimnis. Aber wir sind ein Verein, der sehr viel Wert auf Tradition legt. Und eine Prämisse unserer Mitglieder oder derer, die es werden wollen, ist halt diese Aussage, ein freier Mann von gutem Ruf. Es ist natürlich auch nicht einfach, das zu prüfen und auch irgendjemanden dann mal zu glauben, dass er ein freier Mann von gutem Ruf ist. Und unter den Umständen machen wir uns das auch nicht einfach. Also wir pflegen dann über einen gewissen Zeitraum hin dann den Kontakt zu dem Suchenden, wie wir das so bezeichnen, der dann an den Freimaurerveranstaltungen teilnimmt, die zum einen für die Öffentlichkeit sind, aber es gibt auch Formen einer gewissen Geselligkeit, wo wir dann einfach sagen, wir laden die Gäste mit dazu ein, um einfach die Leute besser kennenzulernen, auch deren Charaktere kennenzulernen und dort halt zu prüfen, ob die Leute zu uns passen und ob das auch für die Leute der richtige Weg ist. Denn es ist natürlich sehr frustrierend, wenn man nach einer gewissen Zeit feststellt, also das ist doch nicht so das, was ich gesucht habe und man dann wieder getrennte Wege geht.
Das heißt, man kann auch austreten wieder aus der Loge?
Selbstverständlich.
Aber zurück zum Eintreten. Da gibt es also ein Ritual. Also es geht nicht über einen Aufnahmeantrag. Sie haben jetzt gesagt, kennenlernen. Die Logenmitglieder müssen den Suchenden kennenlernen, ob er tatsächlich guten Rufes ist und ob er zu ihnen passt. Wenn das festgestellt worden ist, sagen, ja, okay, der passt zu uns. Was passiert dann?
Das muss natürlich dann auch bei dem Suchenden der freie Wille sein, dass er dann auch Mitglied werden will. Und nach dieser Zeit des Suchen wird dann auch dem Herrn nahegelegt, dann doch einen Antrag zu stellen. Der stellt einen Antrag. Wenn dieser Antrag dann mal beim Vereinsvorsitzenden oder beim Beamtenrat, wie wir das bezeichnen, dann vorliegt, dann erfolgt auch nochmal ein persönliches Gespräch mit dem Herrn. In der Regel bei ihm zu Hause, im Beisein des Partners oder der Partnerin. Denn wir legen sehr viel Wert darauf, dass das auch dort im engsten Familienkreis zumindest bekannt ist. Und noch schöner wäre es für uns, wenn die Entscheidung dann auch vom Partner mitgetragen wird.
Das gehört also zum guten Ruf dazu.
Richtig, richtig. Wir legen schon viel Wert darauf, dass auch das in der Familie dann abgestimmt ist, um dann auch die nötige Freiheit, also sprich Zeit und das Engagement zu haben, dort mitzuarbeiten. So, und nachdem das dann alles passiert ist, dann wird dieser Antrag auch nochmal dem gesamten Verein vorgetragen. Und es wird dann drüber abgestimmt, ob dann dieser Herr aufgenommen werden soll.
Da habe ich den Begriff Auskugeln gefunden oder dieses Kugelverfahren.
Auskugeln klingt so schmerzhaft.
Ja. Also, ja,
es gibt in der Tat eine althergebrachte Abstimmvariante, die mit Kugeln gemacht wird. Also mit schwarzen und weißen, das kann man an der Stelle ruhig sagen, das ist auch kein Geheimnis. Keiner weiß, und das ist der Sinn bei der ganzen Sache, es ist eine geheime Abstimmung. Also niemand weiß, wer den eventuell ablehnen würde oder abgelehnt hat. Ab einer bestimmten Menge, das wissen wir, welche Menge das sein darf, von negativen Kugeln wird derjenige vorerst abgelehnt.
Klare Entscheidung und ja. Die wird auch nicht begründet, wird gesagt, abgelehnt und erledigt.
Das wird individuell dann beschlossen, ob man ihm das begründet oder nicht. Ja. Was übrigens wichtig ist, der Unbauern hat das schon logischerweise sehr gut erklärt, es geht zum einen darum, natürlich in dieser langen Zeit als Gast vor einer möglichen Aufnahme, dass die Brüder denjenigen kennenlernen. Noch viel wichtiger ist, um das nochmal genau herauszustellen, dass aber auch derjenige merkt, ich kann mit den Brüdern, mit den Mitgliedern, mit denen komme ich zurecht und das, was ich bis jetzt erfahren habe, gehört, in den Gesprächen erlebt habe, das kommt mir entgegen. Ich kann mir das vorstellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein gegenseitiges Kennenlernen, nicht nur ein einseitiges.
für alle, die noch mehr zu sagen haben.
Stadtgespräch auf Radio Funkwerk, jeden Mittwoch um 13 Uhr.
Man hört sich.
Informationen zur Freimaurerei in Thüringen erfahren Sie hier im Stadtgespräch. Und ich habe Vertreter der Johannes-Freimaurerloge Erfurt, Alpha Ore, hier zu Gast. Herr Siefert, wie ist denn das mit der Öffentlichkeitsarbeit? Es gibt also bei Ihnen jetzt keine Pressemitteilung, Alpha Ore für diese Sache oder gegen diese Sache. Sie haben aber trotzdem eine umfangreiche Internetseite, auf der man sich gut informieren kann. Wie gestalten Sie denn das, dass die Freimaurer oder die Öffentlichkeit merkt, die Freimaurer sind da?
Wir wollen uns, und das möchte ich voranstellen, gar nicht bedeckt halten, was die Öffentlichkeit angeht. Wir wollten diese Mythen, die schon angedeutet wurden, eben beseitigen, dass wir da Verschwörungstheorien pflegen und dergleichen. Wir wollen uns zeigen, dass wir auf der Basis der Verfassung unseres Landes arbeiten, uns treffen und natürlich unsere Traditionen pflegen. Was betrifft die Frage der Öffentlichkeitsarbeit? Wir sagten bereits, dass wir Veranstaltungen durchführen, also sogenannte Gästeabende, wo geladene Gäste, die sich vorher zu erkennen gegeben haben, dass sie sich interessieren dafür, dass wir da reden. Da wird ein Thema gestellt, ich komme gleich zur Frage zurück, wird ein Thema gestellt, beispielsweise Freiheit. Ein Bruder von uns referiert dieses Thema und wir reden darüber. Was meint jeder? Wie passt das zur Freimaurerei? Was habe ich da selbst damit zu tun? Und so kanalisieren sie schon, dass nicht irgendwelche Themen da auf den Tisch kommen, die keiner will, die uns auch nicht glücklich machen. Öffentlichkeitsarbeit ist auch insofern der Fall, dass wir öffentliche Veranstaltungen machen. In der kleinen Synagoge in Erfurt. Wir haben im September was vor im Schloss Molsdorf bei Erfurt, wo wir uns präsentieren der Öffentlichkeit, den öffentlichen Vertretern, wo wir auch unsere Utensilien ausstellen, beziehungsweise Schautafeln an der Wand haben. Wir sind eigentlich im Gespräch durch Spendengaben, die wir machen. Zum Beispiel das Restaurant des Herzens, da gibt es Verbindung hin. Also auch zu denjenigen, die unserer Hilfe bedürfen. Wenn wir in jeder Logenversammlung sammeln, machen wir eine kleine Sammlung. Und dieses Geld geben wir dann an bedürftige Einrichtungen oder Einrichtungen für Bedürftige. Also wir achten da schon auf die Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen es aber nicht als vordergründig und ein bisschen pompös, wie das andere Surfaceclubs so machen.
Es gibt also keine Schlagzeile, Sie machen das im Stillen?
Nein, wir wollen es nicht still halten, aber wir machen da kein großes Theater, kein großes Feuerwerk draus. Wir machen es einfach.
Molsdorf hat ja ein bisschen auch Tradition, ne? Der Schlosser einer der bekanntesten Freimaurer, glaube ich, in Thüringen. Welche anderen berühmten Freimaurer in Thüringen gibt es denn noch? Oder?
Wenn ich gleich den berühmtesten Freimaurer nenne, Goethe. Wirklich die berühmte Leute waren, das war auch Tradition in der damaligen Zeit, sich zu finden, sich zu präsentieren, sich frei zu besprechen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Auch der einfachere Mann. Das war eigentlich das, was alle der damaligen Zeit und auch heute begeistert und dorthin führt.
Also auf Augenhöhe heißt also, dass der Handwerksmeister jetzt zum Beispiel mal mit dem Grafen auf einer Stufe gestanden hat. Ja? Ist das so?
Ja.
Herr Pfaff, Sie zweifeln da so ein bisschen?
Ich schummel jetzt mal ein bisschen. Sie haben gerade gefragt nach den berühmten Thüringer Freimaurern und da die Frage immer irgendwann kommt.
Ja.
Ich hab so ein kleines Zettelchen hier. Also allen voran natürlich der Johann Wolfgang Goethe in der Weimarer Loge, eine Amalia, die es heute noch gibt, Bruder gewesen. Ein eigentlich nicht direkt Thüringer war zum Beispiel Johann Gottlieb Fichte, war in Rudolstadt in der Loge. Franz Liszt, schwieriger Thüringer, als Thüringer, war Freimaurer. Johann Gottfried Herder haben wir, Christoph Martin Wieland, um einige zu nennen, Clemens Wenzel aus Kutrei, war zwar kein gebürtiger Thüringer, aber war sehr lange Zeit in Thüringen Oberbaudirektor, war der Herzog Georg von Sachsen-Meiningen, Johann Joachim Christoph Bode oder Jakob Friedrich Sinnhold war Rektor der Erfurter Universität, auch in dem Sinne berühmter Freimaurer. Ja.
Das sind also auch Leute, die von sich reden gemacht haben, aber nicht so sehr über die Freimaurerei. Also bei den meisten ist es gar nicht wohl bekannt, dass sie Freimaurer gewesen sind. Ist wahrscheinlich auch in den Biografien nicht aufgetaucht.
Das ist eben der Punkt. Warum sollte man das tun? Warum sollte man die Freimaurerei als Fahne oder transparent vor sich hertragen? Sie soll Sie soll eigentlich im Herzen und im Verstand existieren, funktionieren und soll ihre Wirkung ausbreiten. Es nützt also nichts, wenn ich sage, hier, ich bin Freimaurer, bin aber ein, dem er ständig fürs Stiefbein treten möchte, was kein guter Mensch ist, so will ich es mal ausdrücken. Also die Freimaurerei lebt davon, wie der Mensch ist, nicht, dass er ständig vor sich herträgt, dass er Freimaurer ist.
Darf man sich aber als Hörer nicht vorstellen, dass die Freimaurer jetzt nur so in Geselligkeiten und Vereinen oder Veranstaltungen leben? Ich habe gesehen, da gibt es also auch so eine Motorradgruppe, die da umherfährt.
Ja, die gibt's, aber das, ich glaube, von uns ist da wohl keiner dabei. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man sich unabhängig von seiner Loge weiter organisieren kann oder treffen kann. Die in dieser Motorradgruppe sind logischerweise deutschlandweit verstreut in anderen Einzelnen, in ihren Logen. Und haben sich dann gesagt, hier sind ein paar Motorradfahrer, lasst uns doch einmal im Jahr ein großes Treffen machen. Und die waren, so viel wie ich weiß, mehrere Jahre hintereinander in Thüringen.
Mit Blick auf die Uhr möchte ich jetzt abschließend von Ihnen eine Antwort auf die folgende Frage. Was hat Ihnen jetzt die Mitgliedschaft in der Freimaurerloge Alpha Ori in Erfurt bisher gebracht, Herr Unbauer?
Zum einen hat es gute Freunde gebracht, mit denen man auch immer ein ernsthaftes Gespräch führen kann, wo man Hilfe bekommt, wo nicht gefragt wird, was man dafür bekommt. Und zum anderen für mich persönlich noch eine Weiterentwicklung hinsichtlich der Persönlichkeit. Man lernt bestimmte Dinge, die auch später im Leben, in der Familie oder im Beruf von Nutzen sind.
Bei mir ist einmal die Freundschaften, die ich geschlossen habe mit den Brüdern untereinander. Die Brüder, die Mitglieder der Loge des Vereins nennen sich Brüder. Das ist eine traditionelle Sache. Und ich bin doch in der Rückschau selbst positiv überrascht, wie viel man von sich Neues erfährt. Das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, aber ganz menschlich, ganz normal gesehen, man erfährt mit der ständigen Auseinandersetzung mit den Brüdern, mit den Vereinsmitgliedern, um es mal wieder nüchtern zu sagen, sich selbst anders. Ich kenne meine Grenzen anders oder ich habe andere Grenzen ausloten können bei mir, habe mich selbst besser verstehen gelernt. Und ich denke und hoffe, dass das auch die Außenwelt ähnlich sieht.
Herr Siefert. Ich würde an gleicher Stelle anfangen wie meine beiden Brüder. Das ist die brüderliche Begegnung, die freundschaftliche Begegnung mit Männern, die wir, wurde auch schon mal gesagt, eigentlich ohne die Freimaurerei gar nicht kennengelernt hätten. Wir sagen zum Beispiel im ersten Grad, den wir, ist ja auch nachzulesen, im Lehrlingsgrad, schau in dich. Das bedeutet, wie empfindest du dein Sein, was möchtest du daraus machen, wie wirkst du in der Gesellschaft, in der Familie, im Beruf, befriedigt dich das oder hast du da Ecken und Kanten, an denen du arbeiten sollst? Das ist die eine Seite. Die zweite Seite sehe ich darin, man spricht und lebt eigentlich spricht über die Dualität der Welt. Einmal das Geistige. Was bedeutet das? Was kann ich damit anfangen? Wie kann ich es kanalisieren? Kanalisieren dahingehend, dass es mir und allen anderen besser geht. Und wie wirkt sich das auf die Gesellschaft, auf das Materielle aus? Also auch philosophische Diskussionen, wo man sich heimisch fühlt.
Okay, meine Herren, das war sehr viel an Informationen und es ist sehr spannend, finde ich. Und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal die Gelegenheit haben, vielleicht in einem Jahr, uns nochmal wiederzusehen und dann vielleicht noch in einige Freimaurer-Themen tiefer einzutauchen. Danke, dass Sie da waren und ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre Arbeit und alles Gute für Sie.
Gerne. Danke, dass wir da sein durften.
Danke.
Für alle, die noch mehr zu sagen haben.
Stadtgespräch auf Radio Funkwerk, jeden Mittwoch um 13 Uhr.
Man hört sich.